The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 24. Mai. Ein gemeinsames Leben in Partnerschaft zu führen, dieses Bedürfnis ist so alt wie die Menschheit selbst. Im Wien des 20. Jahrhunderts wurde auch schon nach Liebe und Partnerschaft gestrebt. Im Zeitalter der Kaiserin von Österreich und Ungarn, Sissi ihr Name, war der gemeinsame Tanz, der gemeinsame Walzer, der Beginn von vielem, weshalb sie ihren Franz auch auf der Tanzfläche nicht hergeben wollte.
Schade, dass der Walzer bald zu Ende ist. Muss ich dich wieder den anderen überlassen?
Die Art der Annäherung änderte sich im Laufe der Zeit. Heute wird nicht mehr zum Tanz gebeten oder nicht mehr so häufig, sondern vielmehr nach der Handynummer gefragt. Wer seinen Partner finden möchte, schaut sich meist im Internet um.
Ich liebe mein Leben, aber der Richtige fehlt noch. Ich parschippe jetzt.
Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship.
Partnerschaften braucht man aber nicht nur in der Liebe, sondern auch im politischen Leben. Hier können Partnerschaften sogar überlebenswichtig für ganze Nationen sein. Wie in der Liebe kommen und gehen auch hier alte und neue Partner. Und wenn Joe Biden sich nach einer neuen Beziehung sehnt, dann gibt er wie einst Casanova alles, auch sein Leben. Naja, oder zumindest das seiner Landsleute. Er wurde gestern gefragt, und zwar in Taiwan gefragt, ob Amerika sich für das von China bedrohte Taiwan auch militärisch engagieren würde.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's a commitment we made.
Auch unser Bundeskanzler scheut keinen Aufwand bei der Partnersuche. Er sucht die Partnerschaft zum Beispiel in Afrika, wo er sich derzeit aufhält. Besonders scharf ist er dort auf einen neuen Energielieferanten. Am liebsten einen mit richtig viel LNG-Flüssiggas.
Wir wollen das eben auch tun im Hinblick auf die LNG-Fragestellung und die Gasförderung hier im Senegal. Darüber haben wir uns begonnen auszutauschen.
Denn damit, so hofft er, geht zu Hause energietechnisch die Post ab, falls Putin ihm die Gasfreundschaft kündigt. Fazit: Das System des Freihandels und der Freihandelsbeziehungen, das ist nicht links und nicht rechts, nicht schwarz und nicht weiß, nicht amerikanisch und nicht russisch, sondern notwendig. Man kann mit vielem Schluss machen. Mit dem Freihandel besser nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann war zu Gast in Hamburg auf der Pioneer One. Und sie hat über den erforderlichen Pragmatismus in Zeiten des Krieges gesprochen.
Und ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr zügig Entscheidungen treffen müssen, weil wir haben keine Zeit, Neurosenstübchen aufzubauen, um dann zu erzählen, was könnte sein, sondern es ist ein Krieg, der wird immer dramatischer. Die ganze Welt ist in Bewegung.
Wir besuchen kurz das Weltwirtschaftsforum in Davos und kennen die Quartalszahlen von Zoom. Außerdem freuen wir uns mit dem besten Torwart der Welt über seine Vertragsverlängerung und wir kennen die hässlichste Stadt Deutschlands, die völlig zu Unrecht als solche bezeichnet wird. Unser Medienschiff, die Pioneer One, lag am vergangenen Wochenende im Hamburger Hafen. Und dort haben wir Sie, also die im Norden lebenden Pioneers, eingeladen, zu unseren redaktionellen Formaten und daran teilzuhaben. Und wer war dabei? Zum Beispiel die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzname Straight Zimmermann. Marina Kornbaki und Gordon Ripinski haben mit ihr gesprochen über das richtige Maß an Unterstützung für die Ukraine und den Vorwurf an sie, Stichwort schwere Waffen, sie sei eine Kriegstreiberin.
Es ist ja auch tatsächlich ein besonderer Druck, unter dem gerade Sie sind. Sie sprechen sehr direkt, sehr offen. Sie kritisieren auch die eigene Regierung sehr direkt. Antreiberin, Lautsprecherin, das sind noch die freundlicheren Worte, die Sie da vernommen haben.
Ja, gibt auch was anderes.
Mhm. Ja, genau. Ja, gibt auch klar. Kriegstreiberin.
Auch die gibt es auch, ja.
Wie gehen Sie damit um? Was bedeutet das für Sie, wenn man Ihnen so etwas unterstellt, wenn man Sie so unter Druck setzt in der Öffentlichkeit?
Das ist mir eigentlich egal. Wenn ich mir das immer anziehen würde, dann hätte ich eine Schere im Kopf. Deswegen lese ich auch wenig darüber. Also ich bin jetzt nicht jemand, der morgens liest, wo steht was, weil das ändert nichts an der Situation. Ich blende das aus. Ich habe neulich zugegebenermaßen, hat mich mal, also die meisten Menschen, die mich ansprechen, sind nett. Vielleicht trauen sie sich auch nicht, nicht nett zu sein. Ich habe mal am Flughafen eine blöde Bemerkung gehört und dann habe ich dem Herrn gesagt, meinen Sie mich? Ja, ich meine Sie. Da habe ich gesagt, Sie müssen mich verwechseln, das ist schon zum zweiten Mal. Da sagt er, doch, Sie sind Frau Strack-Zimmermann. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, das ist wirklich zum zweiten Mal. Ich wurde schon mal mit der Dame verwechselt. Ich weiß gar nicht, wer ist das? Da ging er durch die Sicherheit und guckte sich immer wieder um und hat gedacht, das kann nicht sein. Und ich bin dann an ihm vorbei und habe gesagt, es tut mir leid, wie hieß die? Frau Strackmann oder wie hieß die? Und dann war der Drops gelutscht. Aber je nachdem, in welcher Verfassung ich bin, ignoriere ich es. Manchmal mache ich einen Witz draus. Und ich habe auch schon mal zu jemand gesagt auf der Straße, der in so einem Café saß, so ein ungehobelter Flegel, der mir das hinterher rief. Dann bin ich zurückgekommen, habe gesagt, was haben Sie gesagt? Sagt der Kriegstreiberin. Und dann habe ich gesagt, Arschloch. Und dann war er platt. Und dann bin ich weitergegangen. Aber das wirklich selten. Aber ich hatte, es ist auch ein bisschen, manchmal, es ist auch egal, die meisten Menschen, oder ich sag's mal anders, es geht ja nicht um mich, um meine Befindlichkeiten. Es geht ja um etwas, was ich in meinem Leben nie hätte vorstellen können, dass wir nochmal in eine Situation geraten, wo es wirklich um Leben und Tod und um diese Demokratie geht. Deswegen der alte Spruch, wer in die Küche geht, muss auch Hitze abkönnen.
Frau Strack-Zimmermann, ich schaue gerade prüfend auf Ihre Hände. Sie haben vor einiger Zeit, vor wenigen Tagen, der Bunden ein Interview gegeben.
Oh ja.
In dem Sie verraten...
Erstaunlich viele, die das angucken.
Oder?
Ja, ich bin überrascht.
Ich gebe es freimütig zu.
Ja.
Indem Sie eingeräumt haben, dass Sie zwei Ringe tragen. Ihren Ehering und einen anderen Ring.
Ja.
Und mit diesem anderen Ring, da hat es eine besondere Bewandtnis mit. Da schauen Sie zu besonderen Situationen besonders aufmerksam drauf.
Ich habe einen Ehering an, das soll vorkommen. Ich bin seit fast 40 Jahren verheiratet und ich habe die Eheringe meiner Eltern. Als mein Vater verstarb, hat meine Mutter aus seinem Ring und ihren einen eigenen Ring gemacht und den hat sie mir kurz vor dem Tod gegeben. So habe ich also seit die Ringe am Finger, die meine Eltern 60 Jahre getragen haben. Und das andere, den hat mein Mann mir mal einfach so hingelegt, also so einfach so. Und ich denke, was ist denn das? Und es gab keinen Grund. Wir haben uns vorher nicht gestritten. Ich hatte keinen runden Geburtstag. Also es war eigentlich Lager da. Da hat er gesagt, wenn du mal richtig angefasst bist, dann guck drauf und denk, es gibt auch noch was anderes als Politik.
Und sind das jetzt Zeiten, in denen Sie besonders häufig auf diesen Ring schauen?
Nein, ich bin nicht persönlich belastet. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich unabhängig bin. Ich weiß, Politik ist irgendwann zu Ende, dann machen es andere. Ich bin auch in einem Alter, wo ich jetzt mir auch keine Gedanken mehr zu machen brauche. Oh Gott, was mache ich in 20 Jahren? Wenn ich dann noch gesund sein sollte, freue ich mich. Aber ich finde, dass wir jetzt einen Moment erleben. Und ich bin 1958 geboren. Ich erinnere mich sehr stark an den Kalten Krieg. Ich bin in den 70er Jahren sehr sozialisiert worden. Auch die Diskussion, als Willy Brandt auftauchte. Meine Eltern waren CDU-Mitglieder. Da hyperventilierte jeder. Wenn der Fernseher lief, war totale Stille. Nur mein Vater kommentierte alles, was passierte. Also meine Brüder und ich sind sehr politisch aufgewachsen. Und ich habe mich gefreut. Ich bin ja schon lange in der Politik, aber in Berlin eben erst seit 2017, dass ich das machen darf, was ich machen wollte. Ich habe vor ein paar Jahren, dann werden ja immer Ausschüsse verteilt, wer macht was. Ich habe sehr früh zu Christian Lindner gesagt, wenn wir zurück in den Bundestag kommen, dann möchte ich in die Verteidigung und Sicherheitspolitik. Es hat mich auch schon immer im Studium sehr interessiert. Und es ist erschreckend, dass es immer noch Dinge gibt, die vor 40 Jahren hohe Relevanz hatten und sie immer noch sind.
Jetzt sind Sie in dem Ausschuss und nicht nur das, Sie sitzen dem Ausschuss vor und Sie interpretieren diese Rolle sehr selbstbewusst. Das kann man, glaube ich, sagen. Sie kritisieren, das habe ich eingangs schon einmal gesagt, auch den eigenen Bundeskanzler, den Bundeskanzler der Koalition. Sie sagen zum Beispiel einen Satz wie die Führungsrolle, und es geht um die Ukraine, nicht annehmen wollen, die sitzen im falschen Moment am falschen Platz.
Ja, da gibt es ja 704 Abgeordnete und da sitzt wahrscheinlich der ein oder andere am falschen Platz. Das ist immer die Aufgabe, die einem...
Es war relativ eindeutig, den Bundeskanzler zu
sagen. Nein, aber wir sind ja alle
so
Abgeordnete.
Wir insofern, nicht
okay,
raus.
Okay, es war ein Versuch wert.
Ja.
Also wir sind in eine Regierung gegangen, wir alle. Der Bundeskanzler ist gewählt worden. Ja, fast überraschend, wenn man überlegt, woher er kam und wie er dann doch sehr eindeutig gewählt wurde. Und dann bricht 80 Tage später ein Krieg aus. Das ist ja das schlimmste Szenario, losgelöst von einer neuen Regierung. Und da gibt es natürlich Diskussionsbedarf. Das steht auch nicht im Koalitionsvertrag unter Artikel sowieso, Absatz sowieso. Es bricht ein Krieg aus. Was machen wir dann? Und ich glaube, dass es Menschen gibt, und ich meine das jetzt wirklich nicht am Kanzler gemessen, sondern grundsätzlich, es betrifft viele Themen, auch Corona. Auch da gab es Persönlichkeiten, die sind gewachsen an der Aufgabe, und andere, die waren so belastet, dass sie nicht gewachsen sind. Und ich glaube, dass das in der Politik so ist, dass Menschen dadurch stärker werden und andere auch von der Last sich bedrückt fühlen.
Und zu wem gehört der Kanzler?
Ich glaube, dass der Kanzler eine sehr klare Meinung hat. Ich glaube, er weiß, was er will. Ich glaube auch, er weiß, was er nicht will. Und er ist jetzt in der Situation, dass es jetzt nicht mehr das reine sozialdemokratische Programm zu vermitteln gilt, wie wir ja alle unsere reinen Programme gerade, lassen ja alle gerade federn. Und ich glaube, dass er natürlich den Druck spürt, übrigens nicht nur den politischen, sondern auch den Druck Europas, der NATO, der Amerikaner, der Bevölkerung in Deutschland. Und dass er wahrscheinlich jetzt austarieren muss zwischen dem, wir sind übrigens gleich alt, der Kanzler und ich, er ist ein Tick jünger, aber wir reden nur von ein paar Wochen, dass er anders sozialisiert wurde als ich zum Beispiel und jetzt plötzlich konfrontiert wird mit einem Krieg, von dem viele Sozialdemokraten alles verwettet hätten, dass Russland einen solchen Angriff nie starten wird. Und da bricht mehr zusammen als möglicherweise bei mir, weil ich war diesbezüglich, ich habe an Wandel durch Handel und die Form, ich habe da nie dran geglaubt, weil sie können ein Muster sehen in den letzten 50 Jahren und friedliche Koexistenz. Ein paar Jahre später gibt es wieder Druck, dann wird wieder nachgelassen. Das ist eine andere Form der Politik, das ist in der Demokratie anders. Und deswegen bin ich natürlich entsetzt, aber richtig überrascht bin ich nicht.
Sehen Sie sich denn als Antreiberin des Kanzlers? Sehen Sie sich in der Rolle derjenigen, die diesen Sozialdemokraten, im Speziellen die Sozialdemokraten im Allgemeinen vielleicht, mit dieser neuen Wirklichkeit konfrontieren müssen?
Nein, ich bin nicht die Antreiberin. Also man soll auch seine eigene Aufgabe und Rolle jetzt nicht überbewerten. Wir sind Teil der Bundesregierung. Ich sitze in diesem Ausschuss ja mit 37 anderen Kolleginnen und Kollegen, der jetzt im Zentrum des Geschehens steht, neben dem Auswärtigen Ausschuss, weil wir jeden Tag, wir bekommen Berichte täglich, auch vom Bundesnachrichtendienst, also Berichte, über die man nicht öffentlich spricht, die aber sehr, sehr, sehr hart und deutlich sind und auch Situationen einschätzen. Und ich treibe keinen an, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, aber wir müssen natürlich uns im Klaren darüber sein, dass Entscheidungen sehr schnell gefällt werden müssen. Und vielleicht sitzen wir hier in ein paar Jahren und Sie sagen, Mensch, Sie haben damals, waren auf der Pionier in Hamburg, haben das und das gesagt und da lagen Sie daneben. Das kann sein. Oder Sie sagen, Sie haben das vorausgesehen. Wir sind in einer Lage, müssen eine Antwort finden, jetzt und sofort und manchmal auch sehr zügig. Und da weiß ich, können Fehler gemacht werden. Und ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr zügig Entscheidungen treffen müssen, weil wir haben keine Zeit, Neurosenstübchen aufzubauen, um dann zu erzählen, was könnte sein, sondern da ist ein Krieg, der wird immer dramatischer. Die Folgen sind weltweit übrigens, es geht nicht mal mehr um Europa. Die ganze Erdkugel ist ins Wanken geraten. Wir sprechen ja nicht nur über Waffen, wir stehen vor einer brutalen Hungersnot, weil Wladimir Putin natürlich genau das will. Er will Europa auch destabilisieren. Hunger in Afrika, Millionen Tote. Millionen, die unter Umständen nach Europa kommen wollen, also Migrationsdruck. Wir haben die Frage der Energie, also auch Menschen hier in Deutschland, die haben Angst, im Herbst im Kalten zu sitzen. Das sind alles Dinge, die noch eine ganz, ganz große Dimension haben. Wir haben den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, was ich persönlich historisch unglaublich begrüße. Die ganze Welt ist in Bewegung. Mhm. Und ich glaube, dass man sehr schnell entscheiden sollte, aber auch sehr klar. Wenn man weiß, wenn man glaubt zu wissen, was man machen muss, kann man das. Wenn man schwankt und nicht so ganz sicher ist, dann ist es, glaube ich, schwieriger. Mhm.
Der Appell zur Entschlossenheit, das ist das, was Sie gerade auch ganz stark motiviert. Oder können Sie uns einen Einblick geben in Ihre persönlichen Motive? Was verleitet Sie dazu, tagtäglich das Licht der Öffentlichkeit zu suchen und auch die Konfrontation nicht zu scheuen?
Also ich suche es nicht, sondern wenn ich das mir jetzt mal so sagen darf, wie sieht das aus? Ich wache ja nicht auf, gucke aus dem Fenster und denke, ach, hoffentlich erkennt mich einer. sondern die Öffentlichkeit sucht momentan mich, weil ich eben in dieser, jetzt just in diesem Augenblick, in dieser Stelle bin. Auch das sollte man jetzt nicht überbewerten. Aber was treibt mich an? Mein Kompass sagt mir, dass das, was da gerade passiert, unerträglich ist. Dass unser Wertekompass es verbietet, dass ein Land ein anderes überfällt, Grenzen verschoben werden. Deswegen ist die UN nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um genau das nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, den Deutschland vom Zaum gebrochen hat, dass das eben nicht mehr passiert. Und jetzt passiert sowas und da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Und das treibt mich an, weil ich der Meinung bin, es gibt Menschen auf diesem Globus, die kennen nur die ganz klare Ansage, das haben sie übrigens auch innenpolitisch, wo sie ganz klar sagen müssen, bis hierher und nicht weiter. Und wenn du es wagst, wird diese Welt sich wehren. Und das hätte man früher machen müssen. Jetzt möchte ich auch nicht klugscheißen nach dem Motto, hätte, hätte, das ist ja Unsinn. Aber spätestens seit der Annexion der Krim und das Versagen der Politik, der Öffentlichkeit, der Medien, wir alle, ja, wir haben darüber berichtet, ja, 14.000 Tote in der Ostukraine seit 2014, bitter, aber ja, so richtig ist halt so. Das haben wir alle gesehen, gab es ein paar Schimpfe mit Russland, lass das mal. Und das war die Generalprobe für das, was jetzt gerade passiert. Und deswegen ist es so fatal, dass wir nicht anders reagiert haben.
Gordon Ripinski und Marina Kombaki haben noch weiter mit ihr gesprochen, auch darüber zum Beispiel, warum es ein sicherheitspolitisches Ziel ist, dass sich Russland vollständig aus der Ukraine zurückzieht und warum es aus ihrer Sicht eine bessere Kommunikation der eigenen Regierung rund um die Waffenlieferungen gebraucht hätte. Das Verteidigungsministerium oder besser gesagt die Ministerin paukt Frau Strack-Zimmermann übrigens raus. Auch interessant. Also, ich lade Sie ein, das gesamte Gespräch zu hören. Da wir in der Pioneer Week sind, also anlässlich unseres Geburtstags, alle Podcasts freigeschaltet haben, ohne Paywall, ohne Tracking, können Sie die 30 Minuten mit Frau Strack-Zimmermann auf unserer Homepage thepioneer.de kostenlos hören. Machen Sie Gebrauch von dieser Einladung. Ich würde mich freuen. Harald Martenstein ist Journalist und Buchautor. Der Mann ist stark an der Schreibfeder. Er hat Romane geschrieben, Kolumnen, Werbetexte und nach eigener Aussage auch ein ganz, ganz schlechtes Drehbuch. Das hat er meiner Kollegin Alev Doğan verraten, denn die hatte Harald Martenstein in ihren Gesellschaftspodcast Der achte Tag eingeladen. Er ist dieser Einladung gefolgt und die beiden haben dann über vieles gesprochen. Über Feminismus zum Beispiel, über Büttenreden, über Pronomen und über das Gendern, über Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt in Deutschland und was wir als Gesellschaft so alles aushalten müssen.
Im Allgemeinen gibt es immer Leute, die es anders sehen. Und in Deutschland sowieso.
Ich bin in Was Deutschland, heißt das eigentlich?
In Deutschland sowieso, weil es in Deutschland sicherlich als einzigem Land eine unheimlich große Gruppe so an Esoterikern gibt und Leuten, die so Naturheilkunde und die Anthroposophen und was es da nicht alles gibt. Ich bin vor einiger Zeit mal in einem Theater, das war dunkel, ich war nicht betrunken, ich bin von der Bühne gefallen, aber nicht aus Alkoholgründen, sondern weil ich die Treppe nicht gesehen habe. Ja. Die hatten so früh das Licht ausgeschaltet. Oder habe ich mir am Knie irgendwie den Meniskus verletzt und es hat unglaublich wehgetan und so. Und eine sehr nette Frau, die auch mit mir da in diesem Programm mitwirkte, die hat mir dann so Globuli gegeben. Das sind so kleine Kügelchen, die irgendwelche Stoffe in Millionstel Verdünnung enthalten. Und ich fand das sehr nett und habe das auch genommen und habe die auch geschluckt und habe die ganze Zeit gedacht, also gegen einen Meniskusring zu glauben, dass man da mit Globuli was machen kann, das ist schon bizarr. Aber es gibt Leute, die da ziemlich hart drauf sind oder weich drauf sind, je nachdem, wie man es nennen will. Und dass die völlige Panik kriegen, wenn ihnen einer mit einer Spritze kommt und sagt, ein Stoff, der gerade erst, also der wirklich noch nicht groß erprobt ist, ganz frisch, eine völlig neue Methode, dass die es mit der Angst kriegen, das kann ich verstehen. Ich meine, das widerspricht ihrer Lebenseinstellung, das widerspricht allem, an das sie die letzten Jahrzehnte geglaubt haben, das muss die Hölle für sie sein.
Ja.
Und damit, finde ich, muss dann die Mehrheit zurechtkommen. Also ich möchte nicht irgendwie erleben, dass schreiende und zappelnde Anthroposophen irgendwie zwangsgespritzt werden.
Wobei das ja nie zur Debatte stand. Ne? Also es ging ja nie um Impfzwang. Aber klar, das macht natürlich was mit einem.
Na doch, Impfpflicht sollte eingeführt werden. Ich weiß, dass Impfpflicht was anderes ist als Impfzwang.
Genau.
Aber die Leute, die sich dann nicht hätten impfen lassen, die wären schon ganz massiven, hätte schon Nachteile gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also,
ich finde, man muss in so einer Situation auch Dissidenten erlauben. Ja, das ist das, was unser Gesellschaftssystem ja auch angenehmer macht als andere. Dass man Dissident sein kann und dass man nicht immer
auf Linie ist und nicht dieser totalen Uniformität und Konformität sozusagen sich hingibt.
Ja.
Haben die Globuli eigentlich gewirkt gegen ihren Meniskus?
Es ist schwer zu sagen. Weil ich parallel dazu habe ich ja natürlich auch irgendwie andere Sachen genommen, ja. Es ging dann weg nach einer Weile, aber der Himmel mag wissen, ob es die Globuli waren oder das andere. Ja. Na, ich habe an die Globuli nicht so richtig geglaubt und deswegen, es ist schon so, wenn man ganz fest an die Heilwirkung von was glaubt, dann kann das schon was bewirken. Das ist ja auch nachgewiesen, dass das helfen kann. Ja.
Das stimmt.
Das ganze Gespräch zwischen Martenstein und Aleph hören Sie ab sofort auf unserer Homepage thepioneer.de. Und auch hier gilt die Einladung kostenfrei in diesen Tagen zum Ausprobieren für Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen heute alle ganz interessiert auf die aktuellen Zahlen von Zoom. Der Softwareentwickler für Videokonferenzen war ja einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie. Und Millionen Menschen, wir erinnern uns, saßen im Homeoffice und wir mittendrin in der Jogginghose, manche auf der Couch und haben nur noch über Zoom mit den lieben Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und damit nach New York an die Wall Street zu Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Jetzt sind wir also alle wieder runter von der Couch. Gehen damit eigentlich die Zahlen von Zoom auch automatisch runter?
Ja, das kann man so sagen. Der Umsatz ging im ersten Quartal zwar um 12% nach oben, aber damit ist Zoom so langsam gewachsen wie zuletzt beim Börsengang 2019. Es gibt zwar immer noch den Trend zum flexiblen Arbeiten, also viele Leute haben sich ja tatsächlich an das Arbeiten von der Couch aus gewöhnt, aber inzwischen gibt es auch schon viele Wettbewerber auf dem Markt, die Zoom Konkurrenz machen, zum Beispiel Slack, Microsoft Teams oder auch Google Meet. Also so Umsatzsprünge wie zum Beginn der Pandemie gibt es hier nicht mehr. Zoom gibt sich aber trotzdem optimistisch und hob sogar seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Das freute auch die Anleger, die griffen nachbörslich fleißig zu. Zwischenzeitlich ging es ja für die Aktie um 15% nach oben. Man muss aber dazu sagen, dass Zoom an der Börse in diesem Jahr allein schon mehr als um die Hälfte an Wert verloren hat. Also doch alles eher ernüchternde Zahlen hier für den Videodienst.
Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weisbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt in diesen Tagen, Annette. Und da hat die Chefin des Internationalen Weltwährungsfonds jetzt vor einer großen Bewährungsprobe für die Weltwirtschaft, ja sogar vor der größten Bewährungsprobe seit dem Zweiten Weltkrieg, gewarnt. Welche Faktoren, Annette, bitteschön, stimmen denn die IWF-Chefin so pessimistisch?
Es sind dramatische Worte der IWF-Chefin Kristalina Georgieva, die ganz klar sagt, die russische Invasion ist natürlich eine humanitäre Katastrophe. Viele Menschen werden sterben oder sind schon gestorben. Aber auch die globale Wirtschaft ist massiv beeinträchtigt, indem die Wachstumsraten runterkommen werden und gleichzeitig die Inflation stark ansteigt. Stichpunkt Lieferkettenengpässe, aber auch hohe Energiekosten. All das ist ein perfekter Sturm für die Unternehmen, auch hohe Rohstoffpreise, die deutlich unsicherer sind als noch vor ein paar Monaten, was ihre wirtschaftlichen Aktivitäten anbelangt. Und das führt natürlich dazu, dass sie weniger investieren. Gleichzeitig haben wir den hohen Außenwert des US-Dollars, der auch für viele Schwellenländer ein Problem darstellt und zudem sowas wie Öl, immer in US-Dollar denominiert, noch teurer wird. All das gepaart mit den Sorgen, dass wir in eine Deglobalisierungsphase eintreten, das heißt auch der Handel weniger wird, könnte die Weltwirtschaft wirklich vor den, größten Test seit dem Zweiten Weltkrieg bringen, so die IWF-Chefin Georgieva in Davos.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass für Manuel Neuer vom FC Bayern nicht die bei Sportlern oft übliche Altersgrenze zu gelten scheint. Wunderbar. Es ist schon 11 Jahre her, dass der junge Torwart seinen Abschied aus einem Heimatverein Schalke 04 unter Tränen verkündet hat.
Ich wollte nur offen und ehrlich sein zu den Leuten. Ich wollte denen mich erklären, meine Entscheidung erklären. Und sicherlich war es für diese Leute auch nicht einfach, sich mit mir an einen Tisch zu setzen. Für mich war es auch nicht einfach.
Die Tränen von damals sind vergessen. Längst hat er sich in München gut eingelebt, ist dort immer noch sportlich, wahnsinnig erfolgreich und hat alles gewonnen, was man eigentlich so gewinnen kann. 2-mal Clubweltmeister, 2-mal Champions League-Sieger, 10-mal deutscher Meister, 5-mal Pokalsieger. Und naja, das alles kann jetzt munter so weitergehen. Denn er hat einen Vertrag unterschrieben, neu unterschrieben, beim FC Bayern München vorzeitig bis 2024 verlängert. Naja, da würde uns schon interessieren, was verdient man denn da eigentlich so als so ein lebenslanger Torwart eines Spitzenclubs? Und weil wir das selbst nicht fragen können und wollen, müssen die Kinderreporter vom Kicker bei so sensiblen Fragen mal ran.
Wie viel verdienst du eigentlich?
Ganz genau weiß ich nicht, aber ich verdiene schon ordentlich.
36 Jahre ist er inzwischen, also eigentlich ein Fußballrentner. Aber Manu Neuer geht mit gutem Beispiel voran und macht einfach weiter. Wir sollen ja jetzt alle etwas länger arbeiten, bei Siemens, bei der Bahn, bei IBM, bei Mercedes, bei VW. Und warum dann nicht auch beim FC Bayern München?
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass diese Kür in der ARD-Satire-Show Extra 3 von vor 4 Jahren immer noch nach.
Mit Abstand am häufigsten genannt und damit offiziell die hässlichste Stadt Deutschlands ist, na? Ludwigshafen! Ja? Ludwigshafen hat den Titel!
Ludwigshafen ist also die hässlichste Stadt Deutschlands und auch die örtlichen Medien haben sich damals davon augenzwinkernd mitreißen lassen, wie hier in einem Video der Rheinpfalz.
Hässlich. Ludwigshafen ist einfach hässlich. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wie gerne würde ich mal ins Grüne oder ans Wasser oder auch mal nur eine Blume sehen. Aber schauen wir uns halt mal um. Gibt's hier nicht. Gibt's hier einfach nicht.
Inzwischen hat das Kulturbüro der Stadt die Flucht nach vorn angetreten. Sie bietet Stadtführungen an unter dem Titel Deutschlands hässlichste Stadt. Natürlich kostenlos. Mit dabei der Danziger Platz, der Bürgerhof oder auch der Karl-Wurster-Platz. Naja.
Ludwigshafen ist nicht hässlich, aber die Menschen, die hier wohnen, ganz viele werden die Stadt hässlich machen und das schon seit Jahren.
Also ich wohne seit ungefähr 2 Jahren hier und ich finde, es gibt hier sehr viele schöne Plätze. Man muss jetzt vielleicht mehr suchen als in anderen Städten, aber man findet sie auf jeden Fall.
Die Süddeutsche Zeitung schrieb über Ludwigshafen, wer will schon Schönheit, wenn er Humor und Ehrlichkeit haben kann. Naja, einzigartig hässlich oder vielleicht doch eher einzigartig einzigartig. Das ist eine Frage der Perspektive, denn Ludwigshafen am Rhein besitzt eine große und großartige Architektur, die den damaligen Juroren offenbar entgangen ist. Nämlich eine großartige Industriearchitektur. Man muss nur das Stadtzentrum verlassen und den Blick auf das gigantische BASF-Werk werfen. Beinahe 10 Quadratkilometer groß ist es und damit das größte zusammenhängende Chemieareal Europas. Fast 2000 einzelne Anlagen stehen da. Durch das Gelände führen 230 Kilometer Schiene und über 100 Kilometer Straße. Und Rohre liegen da jede Menge in einer Gesamtlänge von 2850 Kilometern. Alleine der größere der beiden Steam Cracker, damit wird das Öl aufgespalten, steht auf einer Fläche, die so groß ist wie 13 Fußballfelder. Naja, und knapp 40.000 Menschen arbeiten dort auch, fast 2-mal so viel wie in Husum. Bei Nacht sieht diese Industrielandschaft wie eine große Kunstinstallation aus. Schon Teilanlagen wie dieser Steamcracker sind derart imposant, naja, dass sie mühelos mithalten können mit vielem, was bei der Documenta in Kassel oder im deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig gezeigt wird. Diese Kunst des Industriezeitalters ist futuristisch und nostalgisch zugleich. Wenn Josef Beuys hier seinen Filzhut irgendwo auf einem der Rohre hätte liegen gelassen, würde diese Anlage zum Weltkulturerbe zählen. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Die falschen Fragen, die Zeit ist rasend schnell verspielt und das Glück muss man jagen.
Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich. Stadt für dich.